Goldberg fordert Drew McIntyre für den Royal Rumble, die Bullet Club Reunion und NXT New Year's Evil. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Headlock, das Magazin. Ja, willkommen zurück hier bei Headlock, das Magazin. Ein neues Jahr ist angebrochen. In der ersten Woche des Jahres 2021 gibt's auch reichlich Wrestling-Action. Deswegen haben wir die Ausgabe hier auch ein bisschen verschoben. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir da ist wie immer der Michael Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag, Shaggy.
Wunderschönen guten Tag, lieber Olaf. Freue mich sehr. Neues Jahr, neues Glück. Headlock, das Magazin ist wieder da. Und ich wünsche dir auch nochmal alles Gute nachträglich zum Tag der drei heiligen Könige.
Kann die eigentlich nicht. Ja, ich glaube nicht. Ich habe schon gerade gedacht, wozu du mir beglückwünschen möchtest hier an der Stelle.
Naja. Dafür, dass du so ein toller Mensch bist.
Das ist schön, das gebe ich gern zurück. So, und auch an euch alle da draußen natürlich. Ihr seid auch alles ganz tolle Menschen. Hallo, so, Shaggy. Es ist Januar und normalerweise fängt man ja eher so ein bisschen langsam an, aber wenn man sich so den Eventkalender anschaut, dann gab es ja da einiges diese Woche. Es gab die Raw Legends Night, es gab AEW mit dem Special, es gab NXT mit dem Special, Wrestle Kingdom hat man natürlich auch noch, das werden wir in einem separaten Review noch machen, aber das war schon ein ordentlicher Schnellstart hier in das Jahr, oder?
Ja, das Einzige, was vielleicht langsam war, das war vielleicht der Bewegungsradius der Legenden, die bei Raw aufgetaucht sind. gibt man ja schon Vollgas in allen Shows, da hast du vollkommen recht.
Ja, und deswegen starten wir hier an der Stelle natürlich auch mit dem Aktuellen bei WWE und AEW. Und Shaggy, du hast gerade eben schon die Raw Legends Night angesprochen. Wir kommen nicht drumherum. Wir müssen erstmal hier den Elefanten aus dem Raum schieben oder aus dem Raum spearen, je nachdem, weil wir haben so viele Nachrichten bekommen. Was haltet ihr von dem finalen Segment von Raw? Wir haben erstmal natürlich ein wirklich gutes, bisweilen sogar sehr gutes Match zwischen Drew McIntyre und Keith Lee gesehen. Absolut sehenswert. Der Rest von Raw wiederum eher weniger. Aber dann kam der große Aufreger. Goldberg kommt raus, wirft einem Drew McIntyre Respektlosigkeit gegenüber den Legenden vor, schubt ihn dann sogar und fordert ihn vor allem für den Royal Rumble. What the fuck?
Das sagt man nicht. Aber, ja, ach, was soll ich sagen? Ich bin ja wirklich auch kein Goldberg-Befürworter, also absolut nicht. Ich hätte es aber noch schlimmer gefunden, wenn er Roman Reigns rausgefordert hätte, ganz ehrlich, weil der ist in einer coolen Story. Für Drew McIntyre hat man aktuell eh keinen richtigen Gegner. Gut, man hat Sheamus aufgebaut, aber das wäre auch ein cooles Match gewesen, hätte ich mich eigentlich drauf gefreut. Aber man hat Goldberg für zwei Matches im Jahr unter Vertrag und dann muss man den halt dann einsetzen, aber dass man ihn dann so einsetzt und das ist natürlich nicht cool und ich will das eigentlich auch nicht sehen. Und das war eigentlich auch eines der Lowlights der Legends Show, die auch sehr vielen Lowlights irgendwie insgesamt bestanden hat, aber gut, Goldberg, Drew McIntyre, ich weiß nicht, da scheint es ja Leute zu geben, die sich dafür noch interessieren, okay. Die Quoten, werden wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, die waren ja auch nicht so schlecht. Die waren ja sogar besser als sonst, was ja einiges aussagt über das Produkt der WWE. Keine gute Show, kein cooles Ende, also Goldberg wieder zurück im Ring zu sehen. Ich habe ein bisschen Angst.
Ja, und vor allem auch, wenn du, hast es richtig gesagt, ne? Also wir haben zwei Matches von Goldberg und wir wissen, Rumble, WrestleMania, bekommen wir da sowas Tolles, wie wir das schon mal gehabt haben in den letzten Jahren? Mir reicht's einfach. Als ich diese Nachricht am Dienstagmorgen gelesen habe, ich habe gekotzt und ich habe wirklich dann auch zwei Tage gebraucht, bis ich mich dazu motiviert hatte, mir den Rest von Raw anzuschauen. Ich habe mir dann das Finale angeguckt und habe mir gedacht, warum denn schon wieder und warum ist diese Storyline so dumm und unlogisch aufgebaut? Gerade einen Drew McIntyre Respektlosigkeit vorzuwerfen, der doch der absolute Clean-Cut-Babyface ist irgendwie. Versucht man jetzt Goldberg hier als so ein bisschen delusional und verbitterten Veteran darzustellen, neue Generation gegen alte Generation irgendwo so ein bisschen erzwungen? Ich weiß es nicht. Ich möchte Goldberg nicht nochmal im Ring sehen. Dass wir ihn nochmal im Ring sehen werden, war klar. Aber gerade in dieser Position muss ich ihn nicht nochmal haben.
Und gerade nachdem ja auch ein Drew McIntyre in der Show ja auch unter anderem mit Hogan so ein bisschen gewitzelt hat und da ja auch wirklich sehr viel Respekt ausgesprochen hat und beide sich gegenseitig, das hat natürlich nicht gepasst. Ich weiß nicht, ob Goldberg die Show gesehen hat, wahrscheinlich nicht. Und der hat einfach drauf losgeblabbert. Gut, er hat auch irgendwie gesagt, ja, was du sagst, das stimmt ja auch nicht. Ich weiß ganz genau, dass du eigentlich gar keinen Respekt vor uns Legenden hast. Naja, Und gerade auch so, wie Drew McIntyre dargestellt wurde, wie du es gesagt hast, aalglattes Face. Ich meine, das gefällt mir auch nicht so, aber so dem aalglatten Face, verdammt.
Ja, und Goldberg hat eigentlich auch aktuell nicht den Track Record, dass er hier einfach den Champion herausfordern kann. Also sein letztes Match hat er verloren. Gut, davor war der Sieg gegen Leute wie den Fiend und der Titelgewinn. Dann natürlich der Sieg gegen Dolph Ziggler, ne? Always remember SummerSlam 2019. Und dann war auch natürlich auch die Niederlage gegen Undertaker in diesem grauenvollen Match. Also ich verstehe nicht, warum man jetzt diesen Weg geht. Und die Frage ist ja auch, was will man damit bezwecken? Shaggy, ist das, gibt es in dieser Konstellation irgendein Szenario, so ein bisschen Avengers Endgame-mäßig, gibt es irgendwo ein Szenario, wo Drew McIntyre hier gewinnt?
Ja, wenn er ganz klar gewinnen würde, einen ganz klaren Sieg gegen Goldberg einfährt, vielleicht sogar fast ein Squash, dann geht ein Drew McIntyre gestärkt aus der Geschichte hervor. Ich befürchte, das wird nicht passieren. Wenn er das machen sollte, dann finde ich, hat man Goldberg ausnahmsweise das erste Mal in den letzten 5 Jahren gut eingesetzt. Aber ich glaube nicht, dass das passiert. Glaubst du das?
Nee. Ja. Also ich habe ja wirklich, mein Horrorszenario ist ja eben wirklich, Drew McIntyre verliert jetzt den Titel beim Rumble, ist dann erstmal wieder auf der Road to Redemption, wie wir das eben quasi auch schon mal bei seinem letzten Titelverlust gehabt haben. Wir haben dazwischen Elimination Chamber, es gibt ein langes Match, Drew McIntyre gewinnt das Ding und sichert sich dadurch den Title Shot für WrestleMania. Und bis dahin sehen wir Goldberg vielleicht noch mal in einer Zoom-Konferenz, vielleicht auch noch mal bei ein, zwei Auftritten auf dem Weg Richtung WrestleMania. Aber ich sehe hier wirklich das absolute Desaster-Szenario, dass wir wirklich den Titelverlust von Drew McIntyre bekommen beim Rumble und dann eben bei WrestleMania das zurückerobern quasi. Und bis dahin baut man Goldberg so ein bisschen als verbitterte Legende auf und einen Drew McIntyre eben als den jungen Herausforderer. Und das würde in meinen Augen Drew McIntyre überhaupt nicht helfen. Sage ich ganz ehrlich. Egal, wie das Ding ausgeht, allein diese erste Niederlage würde dann schmerzen. Sondern wenn, dann muss man das wirklich so machen, dass Drew McIntyre hier ganz klar overgeht. Aber das sehe ich eben nicht. Das ist mein Problem.
Ich glaube, ich gehe nicht so weit wie du. Ich glaube nicht, dass man Goldberg schon wieder den Titel geben wird. Also das glaube ich. Das kann man eigentlich nicht machen. Gut, wir sind bei der WWE. Vince McMahon hat final das Sagen. Der wird wahrscheinlich schon drüber nachdenken. Vielleicht hat er es auch schon entschieden. Aber so, wenn man wirklich ganz rational an die Sache rangeht, damit macht man doch auch einen Drew McIntyre noch kaputter, als man ihn ohnehin jetzt schon in den letzten Wochen gemacht. Gut, er kommt immer noch an, aber ich finde gerade so diesen Wandel zum wirklich aalglatten Face, den er vollzogen hat in den letzten Wochen, der gefällt mir halt wirklich nicht. Und ja. Das kostet wirklich ein bisschen Reputation. Also ich weiß nicht, wie es ist, wenn wieder Publikum dann irgendwann in der Halle wäre. Ich glaube, Drew McIntyre hätte eine Zeit auf jeden Fall das Publikum hinter sich gehabt. Im Moment kann ich mir auch vorstellen, weil man auch wieder diesen gleichen Weg geht, den man damals schon mit einigen anderen Western falsch gegangen ist. Mit Roman Reigns damals, als man wirklich dieses aalglatte Face war. Das funktioniert einfach so nicht. Und Drew McIntyre ist ein Charakter, und den kann er ja auch sehr gut verkörpern, der auch Ecken und Kanten haben sollte. Ja. Klar ist es ein Face, der kommt beim Publikum an, aber der sollte sich nicht einschleimen, der sollte nicht irgendwie auf Hogan machen und seine Vitamine nehmen. Nee, also Drew McIntyre ist Drew McIntyre und so sollte man ihn auch einsetzen. Und ich glaube nicht, dass er den Gürtel gegen Goldberg verlieren wird. Ich fürchte aber, dass es auch schon, dass er trotzdem nach dem Match nicht als gestärkt hervorgehen wird. Das befürchte ich schon.
Ja, also ich find's ganz, ganz schlimm, weil es ist wieder so aus dem Nichts. Es ist auch natürlich so ein bisschen diese Rückgriffe auf die vergangene Zeit, egal wie jetzt die Charakter-Konstellation da eben ist. Und ein Drew McIntyre muss man hier anders positionieren. Und das hat auch ein Vince Russo zum Beispiel in seinem Podcast recht treffend gesagt. Also bin ich immer 100% d'accord mit dem, was Vince Russo sagt oder wie er das sagt. Das muss ich auch ganz klar hier vorweg erwähnen. Aber er hat gesagt, dass es WWE in letzter Zeit nicht geschafft hat, uns einen Grund zu vermitteln als Zuschauer, weshalb wir ja uns um einen Drew McIntyre scheren sollten, weshalb wir emotional investiert in diesen Charakter sein sollten. Und das ist nun mal tatsächlich einfach so. Die Matches, die er abliefert, die sind meist sehr gut. Die Promo-Segmente sind furchtbar, sehr oft. Und das Problem ist eben, dass dieser Charakter inzwischen nicht mehr greifbar und nicht mehr irgendwie natürlich wirkt, sondern sehr aufgesetzt. Und da habe ich eben auch meine Probleme mit. Womit ich übrigens auch meine Probleme hatte, war mit der Rückkehr des Legend Killers Shaggy bei Raw. Weil Randy Orton hat ja einfach mal gesagt, so, ja, wir lassen heute mal den Fiend beiseite und wir kümmern uns heute mal um die Legenden.
Ja, und auch hat auch nochmal angedeutet, ja, dass er Alexa Bliss dann doch nicht angezündet hat. Ist auch schön, dass man die Fans eine Woche warten lässt und in der Woche lang gar nichts berichtet, was in der Woche zuvor passiert. Endete ja letzte Woche mit Randy Orton mit dem Streichholz in der Hand und der Benzinlache, die zu Alexa Bliss geführt hat. Und wir wussten eine Woche lang nicht, was passiert ist. Und dann so im dritten Segment der Show wird dann Randy Orton interviewt und sagt so im Nebensatz, ja, er hat Alexa Bliss nicht angezündet. Auch ganz gut. So erzählt man Stories. Und man hat sich wieder für den Legend Killer entschieden, weil man ja die Legenden in der Show hatte. Aber alle Promos, ich meine, Randy Orton war wirklich ein tragender Charakter 2020 und der ist schon gut, wenn er Bock hat. Aber diese alte Geschichte wieder rauszubringen und dann auch die Legenden, die dann da mitgespielt haben, ein Mark Henry, ein Big Show, ein Flair, die sahen nach der Promo eigentlich auch aus wie Idioten jeweils. Also das hat man auch nicht gut gemacht. Und dann das Match gegen Jeff Hardy, okay, gleicher Finisher, wie wir es schon oft zwischen den beiden gesehen haben, witzigerweise.
Und gleiche Ohrenpulerei übrigens auch, ja. Und Zierei.
Genau, also da hat man auch nichts Neues gebracht. Das tut dem Charakter Randy Orton nicht gut und das hat auch den Legenden hier nicht gut getan. Jeff Hardy, ich glaube, da ist es mir mittlerweile auch egal, was man mit dem macht.
Das stimmt, aber nun Randy Orton, dass man jetzt auch einfach hier so die Storyline so beiseite schiebt, das finde ich auch so merkwürdig irgendwo. Aber was dann eben aus diesen Legenden gemacht worden ist, das war dann auch zu wenig. Das hat auch nicht so richtig den Legend Killer hervorgebracht, weil wir wissen, der Legend Killer ist der Legend Killer geworden, weil er die Legenden attackiert hat. Das ging hier wahrscheinlich zuweilen auch gar nicht mehr. Alle sahen irgendwie wie Verlierer aus in dem Augenblick, ne? Und wir haben jetzt einen Randy Orton, der sich für den Rumble gemeldet hat. Und damit ist erstmal dieses oft geunkte Firefly-Funhouse-Match zwischen ihm und dem Fiend beim Rumble scheint erstmal ad acta zu sein. Und ich rechne jetzt damit, dass die beiden erst bei WrestleMania aufeinandertreffen, oder wie siehst du das?
Der Fiend wird zurückkommen beim Rumble, wird irgendwie dafür mitverantwortlich sein, dass Randy Orton aus dem Rumble fliegt. Und dann gibt's das große Firefly-Funhouse-Match bei WrestleMania. So wird's sein.
Passt ja auch ganz gut. Das letzte war ja dann auch bei WrestleMania gegen John Cena. Also vielleicht versucht man hier so eine ähnliche Geschichte dann eben aufzuziehen. Bin gespannt, was dabei rauskommen könnte. Willst du noch was zu Legends Night sagen?
Ja, insgesamt war das natürlich wieder mal eine Blamage. Man hat keine Storys gehabt, man hat eigentlich nichts fortgeführt, man hat nichts Neues, Großes aufgebaut, außer die Goldberg-Sache. Die geilste Aktion an dem Abend, eine Sache muss ich ja mal positiv hervorheben, war diese Gitarrenkick von Ormos. Das war super, das sah richtig, richtig gut aus. Also wenn der schon mal das Highlight der Show ist, das sagt dann schon einiges aus. Ansonsten hat man es gemacht wie immer, man hat irgendwie Legenden in irgendwelchen Backstage-Auftritten eingebaut, man hat dann einfach irgendwelche Legenden irgendwo hingestellt, die auch überhaupt gar nicht im Zusammenhang stehen. Keine Ahnung, Tatanka, Sergeant Slaughter, wer war dabei? Toy Wilson? Ich glaube.
Entschuldigung, Tatanka, ich muss da gerade ganz kurz rein. Ich fand diese Szene auch so obskur, weil Tatanka als einziger in seinem Outfit da gewesen ist. Alle anderen mit ihren normalen Klamotten und Tatanka steht da mit seinem Kopfschmuck und im Lendenschurz. Why?
Das weiß keiner. Also insgesamt, ich weiß nicht, was das soll. Klar, und da kommen wir jetzt drauf zu sprechen, war das gar nicht mal so unerfolgreich. Wir hatten wieder bessere Quoten. Das kannst du ja mal kurz sagen.
Ja, das ist eigentlich auch genau das, was wir alle erwartet, / befürchtet hatten, weil es waren tatsächlich die besten Raw-Quoten seit März, also seit Beginn der Pandemie mit 2,13 Millionen Zuschauer. Und natürlich wieder sehr viele ältere Zuschauer irgendwo dabei, aber eben auch durchaus nicht nur, muss man dazu sagen. Und man hat da durchaus gezogen, auch was in dem jüngeren Bereich angeht. Ne? Da hat man eine Quote von 0,68 in der relevanten Quote also in der relevanten Zielgruppe der 18- bis 49-Jährigen gezogen. Das sind 31% mehr als noch in der Vorwoche. Also es ist schon ein deutlicher Sprung nach oben hier. Ich befürchte nur, dass wir den Backlash dann wirklich auch wieder nächste Woche bekommen, wenn eben keine besondere Show mehr ansteht, weil natürlich hat man hier dann eben auch ein bisschen was erwartet. Man hat ein bisschen was bekommen, nicht nur positiv, und ich bin jetzt einfach mal neugierig darauf, wie quasi die Quoten dann in der kommenden Woche aussehen, weil das ist letztlich dann auch der Gradmesser, oder wie siehst du das?
Ganz genau. Also klar ist, das hat man hier mit mehr Einschaltquoten, weil man hat Charaktere auch gebracht, mit denen sich etliche Zuschauer noch identifizieren können. Das sind lang aufgebaute Charaktere, die man auch ins Herz geschlossen hat, so ein bisschen auf jeden Fall. Und daran mangelt es ja im Grunde beim aktuellen WWE-Produkt. Das ist ja etwas, was wir schon oft bemängeln auch. Die WWE schafft es aktuell nicht, wirklich einen Charakter langfristig und gut aufzubauen, so dass er sich wirklich auch festsetzt in den Gedanken und auch im Herzen der Zuschauer und der Fans. dieses 50-50-Booking ist ein Problem. Auch so, dass man nicht wirklich auf wirklich langfristig mit einem Charakter plant. Man hat einen Charakter pro Show, mit dem man langfristig plant scheinbar. Das war's dann auch schon. Und das ist das Problem. Die ganzen Legenden, die hatten damals wirklich Charaktere, die man verstanden hat. Die hatten langfristige Stories. Und wenn die mal wiederkommen, da erinnert man sich noch an die, eben weil man die noch Erinnerung hat. Ich meine, ich weiß nicht, wie man Legends-Show in 15 Jahren machen will. Ich meine, man hat ja im Moment keine Legenden unter Vertrag mehr.
Da also, kommt Dolph Ziggler zurück, sage ich dir.
Da kommt Dolph Ziggler, da kommt dann ein R-Truth und der wird immer noch gejagt wegen seines 24-7-Gürtels von den gleichen Leuten, die ihn vor 15 Jahren angejagt haben. Also, das wird es nämlich dann sein. Das ist das Problem. Und klar hat man jetzt bessere Einschaltquoten. Die Leute, die Zuschauer kennen die Leute, die da aufgetreten sind, noch richtig gut. Aber die kennen nicht mehr die aktuellen Wrestler so richtig. Das sind dann die Hardcore-Fans, die das noch schauen. Und da sind wir dann wieder bei der 1,5 Millionen. So ist es.
Ich musste übrigens ein bisschen lachen, als Teddy Long aufgetreten ist. Das war so mein emotionales Highlight. Da musste ich ein bisschen schmunzeln. Aber ich
fand's auch geil. Aber ganz ehrlich, welcher Standard-Fan erinnert sich eigentlich noch an die Geschichte? Die Fans von damals, das ist wieder sowas, das finden dann die wir Nerds dann irgendwo noch geil. Ich fand's auch cool und ich fand's auch witzig. Aber so, das hat man ja auch nicht wirklich erklärt, für die, die es nicht verstehen. Man sollte sowas dann auch nochmal erklären. Aber die Idee war witzig. Und wie gesagt, wie fandst du eigentlich den Kick gegen die Gitarre? Der war super.
Der war super. Also, das war vom Timing her gut, das war von der Athletik her gut. Der gute Omos soll ja nicht gerade der Allergeilste im Ring sein, was bei der Größe jetzt ja auch nicht so verwundersam ist irgendwo. Aber das war gut getimed, das hatte auf jeden Fall was. Und auch der Gesichtsausdruck von AJ Styles und von einem Jackson Ryker war ja entsprechend. Also, das war tatsächlich ein Knalleffekt, den wir dann hier gehabt haben. Und
finde ich übrigens gut, dass Jackson Ryker so im TV eingesetzt hat, da konnte er nicht das Kapitol stürmen.
Stimmt. Yeah, it's funny because it's true.
That's the problem.
Kommen wir mal rüber zu SmackDown. Du hast jetzt zwar mit einem sehr gelungenen Gag meine Überleitung des Knalleffekts hier kaputt gemacht, weil wir haben ja bei SmackDown auch gesehen, dass dann Kevin Owens von der Bühne geschmissen worden ist hier, das Thunderdome und durch die Tische von Roman Reigns und Jey Uso. Da geht die Fehde also weiter. Man hat ja erstmal diese Storyline um Daniel Bryan, die hat man erstmal hinten angeschoben. Stattdessen geht's ja hier weiter und das werden wir dann ja auch aller Wahrscheinlichkeit nach beim Rumble natürlich zu sehen bekommen. Und Shaggy, es hieß, dass hier eigentlich noch ein vierter Mann in diese Fehde mit eingebunden werden sollte. Und das sollte jemand von NXT sein. Und es fiel anscheinend Backstage immer wieder der Name Damian Priest. Kommt das zu früh? Käme das zu früh? Weil derzeit sind so einige Namen aus dem NXT-Roster, die für ein Call-Up anscheinend hier vorgesehen sind.
Und ich finde nicht, dass das zu früh kommen wäre, weil Damian Priest ist ein Charakter, der sich wirklich in den letzten Monaten, sag ich mal, wirklich richtig, richtig gut entwickelt hat. Gerade im Ring ist er stärker geworden, seine Promos sind richtig gut, der hat einen besonderen Look, der hat einen Superstar-Look. Und ich sag ja auch immer, dass es jemand ist, der auf jeden Fall im Hauptroster eine Rolle spielen kann, weil der ist wirklich jemand, der sich mal wieder abhebt von den anderen. Ich bin jetzt nicht der größte Damian Priest-Fan, aber das hätte schon gepasst, ihn jetzt ins Hauptroster zu holen. Vielleicht nicht in dieser Story, die ja angedacht war, weil das hätte nämlich wiederum nicht gepasst. Es war ja gedacht, dass man ihn an die Seite von Kevin Owens stellt gegen Roman Reigns und Jey Uso. Und da hatten Kevin Owens auch korrekterweise angemerkt, dass die ja überhaupt gar keine Verbindung zueinander haben. Klar kennen die sich, aber warum sollte man ihn jetzt als neuen besten Freund von Kevin Owens vorstellen? Da hat auch Roman Reigns dann noch dazu gesagt, ja, es sieht ja ganz genauso. Und dann wurde diese Story wieder fallen gelassen. Aber ich bin mir sicher, dass wir einen Damian Priest eher früher als später irgendwo im Hauptroster sehen. Wird er jetzt gemunkelt, dass er bald vielleicht bei Raw erscheinen wird? Ich glaube, der kann einen Unterschied machen. Der wird sicherlich kein Main Eventer. Der ist auch jetzt nicht mehr der Jüngste. Ist er 38, 39 ist er auch schon, glaube ich. Aber trotz allem ist das ein guter Mann, der eine Bereicherung wäre fürs Hauptroster, wenn man ihn richtig einsetzt. Das ist ja eher das zweitere Problem.
Ja.
Oder das primäre Problem.
Das ist leider richtig, weil wir wissen, was aus den unzähligen anderen Call-Ups geworden ist. Also da ist Keith Lee gerade noch in der absoluten Luxusposition irgendwo, dass er da noch eine Geschichte hat und dass er da auch noch große Matches bestreiten darf. Da gibt's andere Wrestler und Wrestlerinnen, die hat's da wirklich deutlich schwerer getroffen nach dem Call-Up. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass man das jetzt hier erstmal vertagt hat, weil, wie gesagt, es passte halt eben nicht zusammen. Und dann muss man sich da auch überlegen, ob man das so verkaufen möchte. Die Fans heutzutage sind einfach klüger, als das noch vor 20 Jahren der Fall gewesen ist. Da kann man nicht einfach sagen, hier, das ist der beste Kumpel.
Savio Vega.
Zum Beispiel. Ja. Das geht heutzutage einfach nicht mehr. Leute müssen einfach nur mal bei Wikipedia schauen und sehen, dass es da keine Verbindung gibt oder gehen auf Cage Match oder sonst irgendwas. Das kann man heutzutage nicht mehr machen und deswegen ist es vollkommen sinnvoll gewesen, das jetzt hier eben nicht zu machen. Und ich bin ganz der Meinung, ich sehe auch in Damian Priest eine große Entwicklung. Der hat sich echt gut gemacht. Am Anfang waren wir auch so ein bisschen skeptisch, aber hat sich ein bisschen angepasst. Kann vor allem sehr gut reden, hat eine sehr eigene Art zu sprechen, das fällt auf, hat eine eigene Art, sich zu bewegen, hat einen Look, wie du schon richtig gesagt hast. Und ich hoffe auch, dass wir ihn da irgendwann mal da sehen werden, aber dann eben auch mit der entsprechenden Geschichte. SmackDown in der vergangenen Woche war eher so, war okay, aber war jetzt nicht herausragend und vor allem ist es ja auch schon eine Woche her, deswegen fassen wir uns da mal ein bisschen kürzer. Weil im Prinzip, wenn der Podcast hier am Freitag erscheint, Samstagnacht erscheint ja dann schon die neue Ausgabe von SmackDown. Das heißt, wir würden euch da alte Geschichten erzählen. Das muss man nicht unbedingt machen. Die SmackDown-Ausgabe war okay, aber war auch nicht, denkst du, nicht so gut wie die Ausgabe davor, die großen Quoten gezogen hat. Und hier gab es ja auch den Quoteneinbruch, den erwarteten Quoteneinbruch, den wir da eben bekommen haben. Aber Shaggy, viel interessanter ist eigentlich dann auch das NXT-Special, was wir ja auch noch diese Woche gehabt haben. Und es ist ja auch, die ganzen Specials, die wir jetzt diese Woche gehabt haben, sind ja auch ein Grund, weshalb wir das Magazin verschoben haben. Entsprechend gehen wir darauf auch kurz ein. NXT New Year's Evil haben wir gesehen, unter anderem mit Finn Balor gegen Kyle O'Reilly im Main Event. Wir hatten auch Karrion Kross gegen Damian Priest und noch eine ganze Reihe anderer Matches. Wie bist du hier aus dem Event rausgegangen? Also da war ja wirklich einige erstklassige Matches auch wieder dabei.
Da waren ein paar wirklich tolle Matches dabei. Es hat auch wirklich Spaß gemacht, diesen Event zu schauen. Das Fight-Pit-Match wurde ja kurzfristig von der Card genommen. Storyline-mäßig hat sich ein Timothy Thatcher verletzt. Man würde dieses Match einfach mal anders bringen. Das wäre auch ein bisschen überfrachtet gewesen. Ja, da sind einige Sachen passiert. Du hast es gesagt, der Main-Event. Finn Balor hat seinen Gürtel behalten. Auf den wartet jetzt ein neuer Kontrahent. Aber auch ein gutes Match. Vielleicht nicht ganz so geil wie das erste Match der beiden, aber trotzdem irgendwie anders. Super Ringpsychologie, super Match-Story. Mir hat das richtig, richtig gut gefallen. Und Kyle O'Reilly, der ist für mich jemand, der in Zukunft wirklich zu höheren Berufen ist. Der hat wieder bewiesen, dass er es kann. Die Geschichte der Garganos und Shotzi ging weiter. Und da hat man mit Kushida auch einen neuen Herausforderer jetzt kreiert auf Johnny Gargano. Also einiges hat funktioniert. Der neue Charakter von Xia Li wurde jetzt quasi präsentiert mit Boa an der Seite und der mysteriösen Frau. Das hat man in den letzten Wochen ja fantastisch aufgebaut. Da war ich wirklich am meisten gehypt auf ihre Rückkehr. Und die hat mich überzeugt, fand ich richtig gut. Also hat man auch sehr, sehr gut gemacht. Dann gab es noch so ein paar Überbrückungsmatches. Santos Escobar hat seinen Gürtel behalten gegen Gran Metalik, aber auch das war ein mini aufgebautes Matchup. Das blieb für mich hinter den Erwartungen so ein bisschen zurück. Damian Priest, Karrion Kross, eigentlich ganz cooles Match, zweier Big Man. Da hat man auch nochmal gezeigt mit Karrion Kross, der wird sicherlich jetzt wieder oben angreifen. Möglicherweise könnte er der neue Herausforderer sein. An Valentinstag, 14. Februar, steht das neue Takeover auf dem Programm. Vielleicht genau. Rückmatch Karrion Kross von Baylor, wer weiß. Damian Priest, mit dem ist man wohl fertig. Und klar, das ist ein Zeichen dafür, dass man ihn jetzt oben jetzt im Hauptroster vielleicht auch einsetzen wird und kann. Und für mich ein fantastisches Last Women Standing Match zwischen Raquel Gonzalez und Rhea Ripley. Da musste ich fantastisch sagen, weil es wirklich fantastisch war. Ich bin nicht der größte Fan dieser Match-Stipulation, aber die beiden haben wirklich das Beste rausgeholt. Und da gab es etliche innovative Spots. Das war gut. Und damit finde ich aber auch, und das ist vielleicht das nächste Thema, dass auch mit einer Rhea Ripley hat man jetzt im Grunde alles erzählt, was man erzählen kann. Gut, ich bin eher immer noch da und mit der hat man schon lange alles erzählt, was man erzählen kann. Aber ich glaube, die wäre auf jeden Fall eine große Bereicherung für das Damenroster bei Raw oder SmackDown, weil das wird immer dünner und da hat man ja auch schon alle Match-Konstellationen, die möglich sind, durch. Da braucht man neue, frische Namen und eine Rhea Ripley ist auch ein Star für die Zukunft.
Ja, das ist es dann eben auch. Also mir hat New Year's Evil auch sehr, sehr gut gefallen, gerade die beiden, ja, groß aufgebauten Matches, die man hier im Vorfeld gehabt hat, Raquel Gonzalez gegen Rhea Ripley und dann eben der Main Event. Beides Top-Matches, also muss man sich auf jeden Fall beide anschauen. Und ich mochte auch übrigens genauso wie du auch hier das neue Auftreten von Xia Li, cooler Entrance, cooler neuer Look und dann eben auch der Squash-Sieg gegen einer Katrina Cortez. Also definitiv auch hier eine Ausgabe, die so ein bisschen die Zeichen in Richtung Zukunft von NXT gesetzt hat und du hast es schon angesprochen, auch bei der Rhea Ripley munkelt man eben, dass sie in Richtung Main Roster gehen könnte und ich bin da ganz bei dir, da muss jetzt eigentlich mal was kommen und sie muss da jetzt eigentlich auch mal hochgezogen werden, sie hat ja schon so die ersten Fußstapfen hinterlassen, aber es wird Zeit und das Damenroster, egal ob bei Raw oder SmackDown, ist einfach denkbar dünn besetzt, also wenn eine Carmella schon eine Sasha Banks besiegen darf, dann wird es doch wieder schön Zeit, dass eine Rhea Ripley hier auch ins Main-Roster kommt und da eine große Rolle spielt. Ob das dann auch so passieren wird, das werden wir sehen. Aber ich glaube, das Talent und das Charisma und all das, was wir da drumherum noch haben, ist auf jeden Fall bei einer Rhea Ripley da. Und generell, also wer New Year's Evil noch nicht gesehen hat, das lohnt sich auf jeden Fall. Und speziell die beiden Matches, die ich gerade eben da angesprochen habe, sind da sehr interessant. Shaggy, was macht man mit Raquel Gonzalez jetzt? Also ich meine, nach dem Sieg gegen Rhea Ripley ist sie ja eigentlich jetzt schon so in line für einen Title-Match, oder?
Ja, die hat man auch super aufgebaut. Die hat einen richtig guten Lauf. Und ich finde sie auch super interessant. Also da hat man auch vieles richtig gemacht. Ich dachte, sie wird ja erst so der neue Bodyguard von Dakota Kai. Mittlerweile hat sie ihre Freundin ja auch überholt. Also die ist auf jeden Fall eine, die ganz oben auf der Rangliste steht. Erstmal ist eine Mercedes Martinez dran. Die hat sich ja zurückgemeldet. Die wird erstmal ihre schwer herausfordern. Toni Storm hat auch schon Ansprüche bekannt gemacht. Und ich glaube, eine Candice wird nach ihrer Fehde mit Shotzi auch da oben angreifen. Aber natürlich ist eine Raquel Gonzalez jetzt auch eigentlich soweit, auch mal ein Titelmatch zu bekommen. Und ich kann mir das auch vorstellen. Die ist echt eine interessante, spannende Wrestlerin, die ich gerne auch vielleicht mal als Championess sehen würde. Warum nicht?
Ja, und vor allem, ich glaube, dass gerade eine Io Shirai als die kleinere, agilere mit einer Raquel Gonzalez, ich glaube, dass die eine gute Geschichte zusammen erzählen können. Deswegen bin ich da sehr neugierig drauf. Und du hast es gesagt, also Raquel Gonzalez hat man ja bereits bei Wargames ja zuletzt gut aufgebaut. Da begann das ja eigentlich so richtig. Und jetzt hier eben noch mit dem großen Sieg gegen Rhea Ripley, die ja lange Zeit auch wirklich als diese unbesiegbare, große, großes Talent hier irgendwo galt. Finde ich absolut spannend, was man da jetzt eben macht. Und man sieht auch anhand der Namen, die du jetzt gerade eben genannt hast, wie dicht auch das Damenroster gerade bei NXT besetzt ist und was man da für Möglichkeiten hat, dass man da gleich, das waren jetzt vier oder fünf Frauen, die du aufgezählt hast, die man jetzt allesamt eigentlich hier in den Main Event bzw. Titelmatch stecken könnte, das spricht dann schon sehr, sehr für sich. Shaggy, springen wir rüber zu AEW?
Gerne.
Ne? Wir haben natürlich da noch die Celebration of Life für Brody Lee gehabt, die Sondersendung, und ich muss dich natürlich da hier an der Stelle fragen, hast du da auch das ein oder andere Tränchen verdrückt?
Ja, auf jeden Fall. Das war wirklich so eine Tribute-Show, wie man sie sich eigentlich nur wünschen würde. Großartig, wirklich von AEW inszeniert. Da hat einfach alles irgendwie gestimmt. Man hat es geschafft, wirklich eine Tribute-Show zu bringen und gleichzeitig aber auch die eigenen Stories noch so ein bisschen, trotzdem ein bisschen weiter voranzutreiben und das so nebenher laufen zu lassen. Also da hat man wirklich vieles, vieles richtig gemacht. Ich hab's genossen. Ich fand auch gerade so das Finale mit Brody Lee Jr. dann auch, Negative One, hat mir wirklich richtig gut gefallen. Den hat man ja übrigens auch nochmal bei Dark eingesetzt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ja. Auch so tatsächlich oben ohne, mit Maske. Und da hat er ja nochmal ein Rededuell mit Marcus Stunt gehabt. Also das finde ich, ich muss sagen, ich finde, man geht gut damit um. Und man hat einen jungen Mann, dessen Vater vor kurzem verstorben ist, wirklich auch nochmal glücklich gemacht und zum Lachen gebracht. Also das allein dafür muss man AEW einfach danken. Insgesamt hat man wirklich aber auch eine ganz, ganz tolle Celebration of Life Show veranstaltet für Brody Lee, den man nicht mehr vergessen wird. Und die Einschaltquoten waren ja auch gut.
Ja, das darf man auch noch dazu sagen. Also ich hatte erst ein bisschen Probleme mit der Einbindung von dem kleinen Brody hier. Und hab dann aber auch die ganzen Backstage-Aufnahmen gesehen und hab dann eben auch drüber nachgedacht und muss dann sagen, der hat offensichtlich so viel Spaß gehabt und das war so eine Ablenkung für ihn von diesem ganzen Leid und von der Trauer und von dem Verlust, den er da in den letzten Wochen ertragen musste. Ich glaube, das hat ihm gut getan und das ist dann in dem Augenblick alles, was zählt, weil ich habe auch überlegt, ist das so ein bisschen Effekthascherei, ist das so Ausschlachten der ganzen Geschichte, aber ich glaube, für den Jungen war das wirklich eine schöne Abwechslung und eine gute Möglichkeit, da einfach rauszukommen und da all das, was in den letzten Wochen passiert ist, so ein bisschen nicht zu vergessen, aber so ein bisschen hinten anzustellen erstmal. Hat Spaß gehabt, ganz offensichtlich. Und das ist, glaube ich, dann an der Stelle auch das Wichtige. Deswegen.
Aber auch für die ganze Familie auch. Ich meine, das macht die Mutter dann ja auch glücklich, wenn sie sieht, dass ihr Sohn das wirklich auch mal so, ja, wirklich in eine andere Welt gehoben wird und auch wieder die Freude zurückgebracht wird. Ich glaube, der ist jetzt richtig heiß. Der hat ja heute auch einen Vertrag bei AEW unterschrieben. Der ist heiß. Der wird irgendwann erwachsen sein und der wird durchstarten. Die Dark Order wird so lange warten, bis er soweit ist. Und dann haben sie einen neuen Anführer, der Negative One. Ich fand es übrigens auch diesen Schlag mit dem Candlestick auch auf MJFs Kopf total witzig, dass man das gemacht hat. Und MJF hat ja dann auch noch getweetet, fuck this kid, was ich so fand. MJF, auch das hat man einfach gut gemacht.
Also. Ja, man macht das schon sehr vieles sehr auf eine sehr sympathische Art und Weise, sagen wir es einfach mal so.
Es gab halt auch so viele berührende Momente in der Show, so Reminiszenzen an den verstorbenen Brody Lee, Aktionen, die er immer gezeigt hat, Gesten und auch Mimik, die er immer gemacht hat und auch wirklich schöne Worte von einigen Wrestlern. John Moxley hat über ihn gesprochen, viele haben über ihn geredet und viele haben ihm, glaube ich, auch endlich mal das sagen können, was sie ihm schon immer mal sagen wollen, weil er, glaube ich, das merkt man vielleicht gar nicht, aber für viele andere Wrestler eine Inspiration und große Hilfe war. Das hätte ich gar nicht gedacht, wie krass das eigentlich so ist. Und vor allem, abgesehen davon, dass er vielleicht jetzt nie im Main Event wirklich mitgespielt hat im Wrestling, war er, glaube ich, ja, einer der wichtigsten Backstage und er hat auch gezeigt, dass Familie und Freunde, Freundschaft über allem steht und das ist toll.
Ja. Ja. Und auch an der Stelle natürlich nochmal der Hinweis, wir hatten ja den Karriere-Podcast und den Tribute-Podcast über Brody Lee, den könnt ihr auch noch im Free-Feed und auch hier im Patreon und Steady-Feed könnt ihr ihn auch hören. Also haben wir da ja auch entsprechend berücksichtigt. Kommen wir zum Wrestling-Geschehen, weil da gab es ja auch eine Szene natürlich hier bei dieser Ausgabe von Dynamite. Wir werden gleich in der Schnellfeuerrunde noch auf eine oder andere Szene eingehen. Aber eine Sache hat ja dann auch wirklich zum Abschluss von dem New Year Smash hier wirklich für Schlagzeilen gesorgt, Shaggy. Und das war das Auftauchen der Good Brothers, die ja dann zusammen mit Kenny Omega und den John Moxley attackiert haben. Also John Moxley hat zuerst Kenny Omega attackiert. Dann haben die Good Brothers, die eigentlich bei Impact natürlich unter Vertrag sind, haben den Save für einen Kenny Omega gemacht. Und dann gab's noch mehr Gesmonsche und noch mehr Eingriffe. Und die Young Bucks haben sich auch auf die Seite ihre einstigen Bullet Club-Kollegen geschlagen und dann gab es am Ende den großen Schweigefuchskreis hier. Und Shaggy, wir haben jetzt plötzlich wieder einen Bullet Club, ganz offensichtlich, der sich nicht Bullet Club nennen darf. Aber das ist schon was Großes gewesen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja auch eines der Gründungsmitglieder dabei mit Carl Anderson, der war ja von ganz Anfang an dabei. Ja, das war schon ein großer Moment. Das war schon überraschend. Es war ja so, dass in Phoenix gegen Omega, das war der Main Event der Show, am Ende wollte ein Kenny Omega noch Phoenix attackieren. Normalerweise würde man denken, da kommt ja dann seine Gruppierung, also ein Penta und auch ein Pack zu Hilfe. Aber die wurden ja Backstage attackiert von Eddie Kingston und Butcher und Blade. Und dann kam dann ein John Moxley zurück mit dem ja um Stacheldraht umwickelten Baseballschläger und wollte Phoenix helfen, wollte auf seinen Kontrahenten Omega losgehen. Und dann kamen die Good Brothers ganz überraschend. Genau. Und haben dann Moxley auseinandergenommen eine Zeit. Bis dann sogar auch die Wrestler, die ringside saßen, eingegriffen haben. Die konnten sich dagegen nicht wehren. Dann kamen aber final dann noch die Young Bucks hinzu. Und es sah erstmal so aus, als würden sie mit den anderen reden wollen, was das soll. Und dann haben sie sich aber tatsächlich nochmal zusammengeschlossen, haben dann nochmal ein paar der Wrestler attackiert. Und dann gab es wirklich da die Reunion des Bullet Clubs. Also das war schon ein großer Moment mit so ein bisschen Feeling damals bei Shut the Beach. Ganz minimal, aber so ein bisschen.
Es wurde ja auch ganz stark sowohl von Jericho als auch von anderen Kommentatoren gehypt hier, dass das eine Invasion ist und die arbeiten nicht hier und ich weiß nicht was alles. Also das hat man da schon sehr, sehr stark gefeatured. Ich finde es eine spannende Entwicklung. Natürlich werden längst nicht alle Zuschauer verstehen, was jetzt die Anspielung ist. Das wird man dann in den nächsten Wochen und Monaten irgendwie erklären müssen. Aber für die Wrestling-Community, mit der man dann irgendwie hier ja dann doch mit ins Boot holen möchte, da war das auf jeden Fall was. Und ich bin da jetzt echt neugierig, wie man das machen wird, gerade was so diesen Spagat mit Impact und AEW angeht, weil wir haben jetzt Impact Hard to Kill ja auch vor der Tür stehen. Und da wird man ja auch das erste Mal einen Kenny Omega aktiv bei Impact im Ring stehen sehen, in einem Six-Man-Tag-Team-Match. Und Shaggy, ich würde sagen, sollen wir hier dann ganz schnell zu Aus aller Welt springen? Weil das verschwimmt ja dank dieser Kooperation bei uns immer.
Let's do it.
Let's do it. Also, wir springen weiter zu Aus aller Welt. Ja, und damit dann eben auch zu Impact Wrestling. Shaggy, was sagst du mit Tanz zu diesem Crossover, was man dann eben hier macht? Also wir haben es auch in der aktuellen Ausgabe von Impact wieder gesehen, da war auch ein Kenny Omega zugegen. Ich finde diesen Synergieeffekt, den man hier, wie man so schön sagt, betreibt, den finde ich schon sehr, sehr clever gewählt, weil man da wirklich alle Zielgruppen irgendwo abholt.
Ja, ich finde das auch, dass man das richtig spannend macht und finde auch das richtig cool. Man hat ja vor vielen, vielen Jahren mal bei der WWE so eine ähnliche Idee mit CM Punk, falls du dich erinnerst. Das hat man dann, den Weg ist man dann aber nie wirklich gegangen. Hier mit Omega, der ja sich auch als Titelsammler mal bezeichnet hat, macht man das aber und gerade hier bei Impact. Also ich finde, das bringt Impact auf jeden Fall eine ganze Menge, auch Zuschauer, wie wir auch gesehen haben. Aber das ruft auch Impact nochmal so ins Gedächtnis der Mainstream-Wrestling-Fans zurück. Und ich finde es gut. Und jetzt hat man gesehen, dass man ja auch für bei AEW was davon hat. Also das ist auf jeden Fall ein gutes Verhältnis und eine gute Aktion für beide Seiten.
Ja, und Hard to Kill steht vor der Tür, ist am 16. Januar findet der Event statt und da sind ja auch einige starke Matches dabei. Ne? Also nicht nur das Match, was wir gerade eben schon angesprochen haben, zwischen den Good Brothers und Kenny Omega gegen Rich Swann und die Motor City Machine Guns, sondern eben auch beispielsweise das Barbed Wire Match zwischen Sami Callihan, der seinen Vertrag übrigens bei Impact verlängert hat, sprich der wird so schnell erstmal nicht abwandern, und Eddie Edwards beispielsweise, noch eine ganze Reihe anderer Matches, die dabei sind. Also das ist auch ein Event, der vielleicht nicht für den ganz großen, für das ganz große Aufsehen sorgen wird, aber da werden allein schon durch die Kooperation mit AEW werden da mehr Augen drauf gerichtet sein, oder?
Ja, ich freue mich schon auf Hard to Kill. Also das wird auch wieder mit deutschem Kommentar zu hören sein, mit Christian Bruns und Markus Holzer, den wir auch sehr, sehr gut kennen. Also da, ich werde es mir wahrscheinlich wieder mit deutschem Kommentar anschauen, weil es sind einige Matches dabei, die ich schon interessant finde. Also Diana Perrazzo wird ihren Titel verteidigen gegen Taya Valkyrie und das ist auch ganz ein ganz entscheidendes Match, weil ich sehr viel in Taya Valkyrie, der Partnerin von unserem John Morrison, und weil deren Vertrag eigentlich ausläuft. Hier ist gespannt. Wenn sie klar verlieren wird, wird sie wahrscheinlich bald auch woanders zu sehen sein. Sicherlich bei der WWE, weil da wäre sie auch eine Bereicherung. Das ist ganz spannend. Die Gruppierung um Eric Young ist ja gewachsen und die stehen jetzt in einem Old School Rules Six-Man Tag Team Match. Ja, Tommy Dreamer und Rhino und Cousin Jake, also Jake und Cody Deaner sind ja auseinandergegangen. Quasi Deaner jetzt auf der Seite von Eric Young. Joe Doering, der ja auch vor einigen Wochen debütiert ist. Ich finde das auch ganz geil. Worauf ich mich aber auch ganz besonders freue, ist tatsächlich, was ja auch angesetzt war, ich weiß nicht, ob es noch stattfinden wird, weil der Vertrag ist scheinbar ausgelaufen. Und Ethan Page, der wird ja auf sein alter Ego, den Karate-Man, treffen, wie auch immer man das machen wird.
Ja, bin ich gespannt. Das Match ist schon abgefilmt. Also das wird getaped. Oder wurde bereits getaped und Ethan Page wird nicht beim Event anwesend sein. Das ist inzwischen schon bekannt. Sein Vertrag ist ausgelaufen und den werden wir dann vermutlich in naher Zukunft irgendwo anders sehen. Das ist ohnehin gerade interessant, wo überall Verträge verlängert werden, wo Verträge auslaufen. Das ist eine spannende Entwicklung. Ich habe gerade Sami Callihan angesprochen, der bleibt bei Impact. Wenn wir rüber zu Ring of Honor schauen, da wurden gleich mehrere Verträge hier verlängert und wurde angekündigt, dass da ja das Arbeitsverhältnis noch weiter fortgeführt wird. Bandido, Mark Haskins, Bateman, Amy Rose und noch ein paar andere waren dabei und haben neue Verträge unterschrieben. Aber, um mal hier den Sprung von Impact rüber zu Ring of Honor zu machen, jemand, der die Promotion verlassen hat, auf eine, ich sage es mal, sehr stille Art und Weise, ist ein Marty Scurll, der ja einfach, da gab es ja wirklich einfach nur ein Bild von Ring of Honor und das sah fast aus wie eine Todesanzeige.
Ja, so ein bisschen würde ich es auch interpretieren und man sollte und müsste das auch so interpretieren. Marty Scurll, sicherlich eines der größten Talente lange Zeit und jemand, der vielleicht den großen Sprung gemacht hätte, wäre da nicht Speaking Out gekommen, weil es gibt ja Gerüchte, dass er, also nicht Gerüchte, er hat ja auch bestätigt, dass er Sex mit einer 16-Jährigen gehabt hat, die unter Alkoholeinfluss stand. In England war das und da ist es ja tatsächlich nicht verboten. Aber trotz allem ist das natürlich in anderen Ländern verboten und ob es moralisch, muss man das ja auch arg hinterfragen. Und der hatte ja damals den bestdotierten Vertrag, der den Ring of Honor jemals vergeben hat. Und der sollte ja auch als Headbooker eingesetzt werden. Im März letzten Jahres sollte es losgehen. Dann kam erstmal Corona, das heißt Stillstand. Dann kam die Speaking-Out-Kampagne und danach war Marty Scurll weg vom Fenster. Und ich persönlich hoffe, dass er da auch bleibt.
Das ist eben auch die Frage, ne? Also vor dieser ganzen Geschichte, also Anfang des Jahres 2020, war es ja so, dass sowohl WWE als auch AEW ihn ja umworben haben. Und das sieht jetzt aktuell natürlich nicht mehr so danach aus. Also auch ein Dave Meltzer hat zum Beispiel bei seinem Wrestling Observer Radio gesagt, dass er aktuell es nicht eben so sieht, dass eine Marty Scurll hier antreten würde bei AEW. Zugleich sagt er eben auch, dass es ihn nicht wundern würde, wenn vielleicht Marty Scurll doch bei WWE unterschreibt. Was New Japan angeht, ist natürlich aktuell aufgrund der Möglichkeiten der Pandemie, ist es ohnehin schwierig, quasi so weite Reisen da irgendwie einzuplanen. Deswegen steht das erstmal hinten an. Mathis Görl lebt in den USA. Wahrscheinlich ist da die Chance größer, dass er eben dann da irgendwo einen Job findet. Aber es ist nicht ganz einfach und wir werden sehen.
Man muss dazu sagen, er lebt in den USA, aber auch da kann er kann nur in den USA bleiben, wenn er auch einen Job hat. Also genau. Tatsächlich ist er kein amerikanischer Staatsbürger, das wissen wir, er kommt ja aus England und wenn er da wirklich keinen Job mehr findet, aktuell muss er auch zurück nach England. Ich glaube, da kann sein, dass man ihn da dann auch wieder irgendwo einsetzt. Die englische Szene ist ja auch zerrüttet worden, ein bisschen auch kaputt gemacht worden durch die Speaking Out-Kampagne zurecht. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Aber ich bin jetzt seit man das auch genauer weiß, ich war ein großer Fan von Mathis Görl, kein Befürworter seiner Arbeit mehr.
Ja, du warst ja auch schon Mathis Görl feiern, Shaggy.
Ja, ich war mit Mathis Görl schon feiern.
Um das mal ganz kurz hier anzudeuten.
Aber das ist ein anderes Thema. Da wollte ich jetzt gerade gar nicht ansprechen, weil das ist ja
aber ich auch nicht.
Okay.
nee, aber das ist auch ein ganz, ganz anderes Thema. Ich wollte es nur einschmeißen. Nee, wir werden sehen, wie das Mathis Görl weitergeht. Auf jeden Fall sind da erstmal diverse Brücken verbrannt oder zumindest angesägt. Ich weiß auch nicht genau, wo man ihn da wieder ins Boot holen könnte und wo man ihn da ruhigen Gewissens wieder präsentieren könnte, weil natürlich hat Speaking Out da durchaus seine Spuren hinterlassen.
Du hast recht, du hast gerade auch angesprochen, dass er seinen großen One und das hat ihn ja auch noch größer gemacht bei New Japan hatte. Lieber Olaf, wir haben ein neues Jahr, wir haben Wrestle Kingdom Dark and Dance. Warum sprechen wir heute so wenig über Wrestle Kingdom?
Genau, weil wir darüber einfach noch einen separaten Review-Podcast machen werden. Der erscheint dann am Samstag und da werden wir dann nochmal dezidiert auf die Veranstaltung eingehen. Aber ich kann dich ja trotzdem einfach mal fragen, Shaggy, wie hat dir Wrestle Kingdom gefallen? In drei Sätzen.
In drei Sätzen. Es gab schon bessere Wrestle Kingdoms. Ein paar Sachen feiere ich sehr, wie du weißt. Du weißt bestimmt, was ich meine. Da freue ich also einige fantastische Matches natürlich, muss man sagen. Ja, aber das ist ja auch so. Manchmal passt das Wort einfach besser als jedes andere Wort. Und auch tolle Titelwechsel, die ich wirklich sehr, sehr schön finde. Ansonsten glaube ich, dass man es in ein paar Monaten zumindest so insgesamt auch wieder vergessen hat, weil so gut, wie es schon einige Male war, war es letzten Endes auch nicht. War ein gutes Großereignis. Ich frage mich immer noch, ob es wirklich so klug ist, das an zwei Tagen zu veranstalten. Aber ich glaube, wir werden morgen darüber mehr sprechen.
Genau. Ich sehe es tatsächlich ganz, ganz ähnlich. Ich habe es ja auch schon auf unserem Discord-Server geschrieben, der ganz aktuell ja auch für unsere Supporter freigeschaltet ist. Dann auch in Zukunft dann auch eben für alle anderen. Da habe ich auch schon geschrieben. Mir hat so ein bisschen das Besondere diesmal gefehlt. Ich weiß gar nicht genau, woran das lag. Irgendwie hat mir so ein bisschen was dieses flauschige Gefühl im Bauch, was ich die letzten Jahre bei Wrestle Kingdom immer gehabt habe. Das hatte ich bei ein paar Matches, aber auch sehr oft eben nicht. Und deswegen bin ich auch da tatsächlich bei dir. Das war wrestlerisch alles gut bis teilweise Weltklasse. Aber es war letztlich doch nicht ganz so stark, wie wir es in den letzten Jahren gesehen haben. Vielleicht lag es an den anderen Publikumsreaktionen, die wir gehabt haben. Vielleicht lag es daran, dass ich finde, das New Japan-Produkt auch in den letzten Wochen und Monaten so ein bisschen an Traktion hier und da ein bisschen verloren hat. Gerade Mid- und Undercard fand ich hier nicht immer so stark, wie ich mir das erhofft hätte. Gerade an Tag 1 waren da auch so ein paar Matches dabei, wo ich gedacht habe, so ja, war okay, aber dann eben mehr auch nicht. Aber die großen Matches waren dann auch wirklich die großen Matches und die haben über weite Strecken auch genau das delivered, was wir uns davon versprochen haben. Aber wie gesagt, da werden wir dann in der Review noch ein bisschen ausgiebiger drüber sprechen. Und Shaggy, was ja vielleicht auch noch ganz interessant ist hier an der Stelle, ist, dass New Japan ganz offensichtlich momentan an einem TV-Deal für die USA arbeitet.
Die hatten ja auch lange einen TV-Deal in den USA bei AXS, das ja dann irgendwann auch zu Anthem Sports was von Anthem Sports aufgekauft wurde, sagen wir es mal so, die ganze Senderfamilie. Und zu Anthem gehört ja auch Impact. Deswegen hat man dann gesagt, nee, wir können ja nicht zwei Wrestling-TV-Produkte hier vermarkten. Deshalb musste damals New Japan wieder von AXS TV verschwinden. Das war der Hauptgrund. Ich glaube, man hatte auch schon ganz gute Quoten. Man war damit eigentlich zufrieden, aber man wollte dann auch mehr auf das eigene Produkt, auf Impact setzen. Ich glaube, klar, das ist das, was New Japan braucht. Die brauchen einen TV-Deal. Die müssen da auch Programm zeigen, wenn sie in Amerika wieder durchstarten wollen. Da gab es ja auch die Pläne mit New Japan, Amerika da. Und die haben ja nicht umsonst auch diesen US-Title damals kreiert. Also ich glaube, man will schon wieder Angriff nehmen auf den amerikanischen Markt. Dazu braucht man einen TV-Deal. Aber das wird sicherlich erst nach Covid so richtig passieren.
Das denke ich eben auch. Und Shaggy, dann springen wir mal hier einmal ganz kurz zum Wrestling in Deutschland. weil Wrestling in Deutschland aktuell schwierig aufgrund der Pandemie, aufgrund der Regelung. Was da vielleicht als interessante News hier durchgehen würde, ist, dass ein Carsten Schäfer ja nicht mehr Kommentator bei WWE ist. Da hat er ja einen recht, ich sag's mal, bitteren Facebook-Posting abgesetzt hier und hat's dann ja auch später wieder ein bisschen zurückgezogen. Aber was da vielleicht dann interessanter ist, ist die Tatsache, dass er jetzt bei einer deutschen Promotion kommentiert, an der Seite von dem Kollegen von GF The Talk, von Tim Petrowski und von Martin Mahoney, nämlich Carsten Schäfer, werden wir bei COW hören, Shaggy.
Ja, werden wir ihn bei COW hören. Und er hat ja aber auch, ich will kurz auf diesen Post eingehen, da hat er ja über auch seine ja, ehemaligen Kollegen so ein bisschen ist er hergezogen und hat denen Vorwürfe gemacht, hat es dann wieder zurückgezogen, hat gemeint, bitte verbreite diesen Post nicht. So geht natürlich Pressearbeit nicht, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall Carsten, ja, du hast es gesagt, der wird nicht nur bei COW übrigens kommentieren, der kommentiert ja wohl auch noch möglicherweise noch andere Sachen. Das sind ja gerade Überlegungen, dass er auch, keine Ahnung, bei anderen Dingen eingesetzt wird. Aber ich glaube, COW ist erstmal so das Produkt seiner Wahl. Klar, also ist irgendwie ein bisschen witzig, muss ich sagen. Aber ich bin ja auch jemand, der gerade Alex Wander auch sehr schätzt für seine Arbeit. Und ich bin gespannt, wie es dann mit Carsten Schäfer und der COW weitergehen wird.
Genau, also werden da auf jeden Fall Carsten Schäfer noch im Wrestling-Business hier zu hören bekommen. Und ansonsten kann man einfach nur sagen, Shaggy, das Wrestling in Deutschland liegt momentan weiterhin im Covid-Winterschlaf, oder? Also da passiert ja derzeit nichts. Die Veranstalter wissen nicht genau, wie es weitergeht, wann sie wieder veranstalten dürfen. Wir haben schon im letzten Magazin drüber gesprochen. Wir haben schon im Rückblick darüber gesprochen. Wir werden auch kurz im Ausblick drüber sprechen. Es ist keine leichte Zeit für Wrestling-Veranstalter in Deutschland und für alle anderen Veranstalter auch nicht.
Nee, das auf jeden Fall nicht. Ich rechne auch jeden Tag damit, dass die WXW ankündigen wird, dass man ja Karat entweder verlegt, vielleicht in den Herbst oder vielleicht auch um ein ganzes Jahr verlegen wird, weil Karat wird so nicht stattfinden. Also ich glaube auch nicht, dass man Karat veranstalten möchte ohne Zuschauer oder auch mit Abständen, was dann vielleicht wieder unter Umständen möglich sein könnte, weiß ich nicht. Aber auch dann hat man nur eine geringe Zuschauerzahl und das will man bei Karat ja eigentlich auch so nicht haben. Da braucht man das Publikum. Deswegen rechne ich tagtäglich damit, dass da mal bald eine Ankündigung kommt.
Ja, also wer da so ein bisschen noch ein Insight haben möchte, auf WXW Now gibt es wieder die Conversations Lockdown Edition, wo Dennis Birkendahl und Avalanche Robert Dreisger hier einen Tassilo Jung befragt haben. Auch da gibt es ein paar interessante Details, gerade was so diese Planungen angeht, dass man da wirklich mehrere Varianten schon durchplant und sich überlegt, was kann man da machen, aber dass einfach nichts feststeht und dass man da einfach jetzt noch keine Entscheidung treffen kann. Und Jaggy, an der Stelle würde ich dann sagen, wir machen hier Wrestling in Deutschland dicht an der Stelle. Wenn wir beim nächsten Mal nochmal drüber sprechen, vielleicht gibt es dann erfreuliche Nachrichten, was ich in der aktuellen Situation irgendwie nicht so glaube, muss ich dazu sagen. Aber dann würde ich sagen, kommen wir hier zur Schnellfeuerrunde. So, ab zur Schnellfeuerrunde, Shaggy. Und jetzt haben wir natürlich schon so ein paar Punkte hier abgefrühstückt. Eine Sache, wenn wir bei NXT sind, ist vielleicht die Tatsache, dass es ja dass das die Classic wieder gibt, also das Tag Team Tournament. Und diesmal nicht nur für die Herren, sondern auch für die Damen.
Auch für die Damen. Das war die große Ankündigung. Ich bin gespannt, wie man das Damenturnier besetzen wird. Gut, man hat bei NXT, das haben wir jetzt im Magazin auch schon festgestellt, einige Damen, die sicherlich dann in Teams antreten könnten. Man hat ja auch Teams bei NXT. Man hat Casey Candido und Caden Carter zum Beispiel, die sind ja fest als Team angetreten in den letzten Monaten. Man hat mit Dakota Kai und Raquel Gonzalez auch zwei, die man auf jeden Fall als Team bringen kann. Man hat auch mit Candice LeRae und Indi Hartwell zwei Damen, die auch zusammenarbeiten. Also das ist schon okay, aber so insgesamt weiß ich nicht, wie man da auf möglicherweise 16 Damen-Tag-Teams kommen will. Wahrscheinlich werden es nur 8 dann final und dann wird man vielleicht aber auch aufs Top-Roster zurückgreifen, vielleicht auch bei NXT UK nochmal jemanden dazu holen und dann könnte es was Interessantes geben und ich glaube, dass man hier dann Herausforderer aufbaut für die Damen-Tag-Team-Gürtel, die ja auch im Main-Roster verteidigt werden. Also ich finde das gar nicht so schlecht, aber letzten Endes hat man natürlich nicht so viele Damen, dass man da wirklich ein großes Turnier stattfinden lassen kann. Das sieht man bei den Herren ja auch. Da hat man ja auch nicht wirklich so viele Teams. Da sind ja auch einige zusammengewürfelte Teams, die jetzt antreten. Zum Beispiel sind Isaiah Swerve Scott und Jake Atlas, die ja als Team antreten werden, die in den letzten Wochen Matches gegeneinander hatten und sich aber Respekt nicht bekundet haben. Also die haben ja eigentlich so eine kleine Geschichte gegeneinander. Da bin ich ganz gespannt. Und ein Curt Stallion und August Quay, die eigentlich nahezu, außer dass man, ich weiß nicht, ob August Quay auch bei Tour 5 Live mal an der Seite von Curt Stallion angetreten ist, das weiß ich gerade jetzt nicht mehr ganz genau. Aber ansonsten haben die ja eigentlich nicht wirklich eine Verbindung.
Ja, Killian Dane auch. Und Drake Maverick haben eine Geschichte zusammen gehabt, haben sich inzwischen da zusammengefunden, so als ja. Odd Couple irgendwo. Wir haben Imperium noch dabei, wir haben noch Legado del Fantasma mit dabei und Johnny Gargano und Austin Theory, also The Way, sind irgendwie damit dabei. Und die ersten zwei Matches sind ja auch schon angekündigt, Undisputed Era gegen Breezango und Ever Rise gegen die Grizzled Young Veterans. Also, ja, es ist so ein bisschen so eine gemischte Tüte, ne?
Ja, es fehlen aber noch Teams, weil es werden 16 Teams sein, so war es immer, und da fehlen quasi also noch sechs weitere Teams. Bin gespannt, wer noch teilnehmen darf. Und da ganz klar, wenn man sich die Teams anschaut und wenn man meinen persönlichen Geschmack kennt, dann weiß man, dass es nur einen Sieger geben kann. Everwise.
Na, ich bin gespannt, ob sie dann in die Fußstapfen von Finn Bálor und Samoa Joe, AOP oder eben der Undisputed Era treten können. Oder eben auch Aleister Black und Ricochet, die wir auch damals gehabt haben. Und Matt Riddle und Pete Dunne. Also diese zusammengewürfelten Tag-Teams haben da durchaus hier und da schon eine Rolle gespielt.
Die sind auch erfolgreicher. Deswegen wahrscheinlich ist das der Grund, warum Everwise, der einzige Grund, warum Everwise vielleicht nicht gewinnen wird.
Shaggy, eine frohe Nachricht für dich war natürlich auch, dass Sonya Deville wieder da ist bei SmackDown.
Das ist nicht nur eine frohe Nachricht für mich, das ist, glaube ich, eine frohe Nachricht für die gesamte Wrestling-Welt, weil, und da musst du mir, glaube ich, auch zustimmen, die hat, wie sie sich entwickelt hat, damit hätte wohl keiner gerechnet. Und die hat einen Look, die ist im Ring gut, die ist auch, können auch im Mainstream wirklich auch durchstarten. Da gab es ja auch schon verschiedene Gespräche mit Hollywood oder auch mit verschiedenen Serien. Ich glaube, das ist wirklich ein großer Name. Das ist eine der Damen, die vielleicht eine Damendivision in Zukunft tragen könnte. Da bin ich ganz gespannt, wie es da weitergeht. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, sie wiederzusehen. Das ist eigentlich, sollte das, das Hauptthema unseres heutigen Magazins sein. So groß schätze ich sie wirklich ein. Also nicht nur, weil sie so wirklich hübsch ist und auch genau mein Typ ist. Nein, ich schätze sie so ein, weil sie wirklich einfach, ja, ich sag's lieber Olaf, und zwar doppelt fantastisch ist.
Ich freue mich auch vor allem, weil sie ja auch private Probleme gehabt hat und da auch einiges zu tun gehabt hat, dass wir sie jetzt ja wieder zurücksehen. Das ist schon sehr, sehr gut, sagen wir es einfach mal so. Bei WWE bereitet man sich inzwischen ja auch auf einen Rumble vor, ohne Zuschauer. Also wir gehen davon aus, dass da keine Zuschauer zugegen sein werden. Wir werden dann wie immer den Thunderdome wahrscheinlich bekommen in der ein oder anderen Variante. Mal gucken, was sie sich da so als Bühnenbild noch ausdenken. An der Stelle würde ich ganz gerne noch mal ganz kurz zu Dynamite drüber hopsen. Shaggy, wie gefällt dir aktuell die Fortführung von der Geschichte um Darby Allin und Sting?
Ja, da ist man, die Geschichte geht langsam, aber geht stetig weiter. Also ich finde, das macht man richtig gut. Und ich bin auch gespannt, wie es jetzt wirklich endet. Ich sag ja schon länger, ich könnte mir vorstellen, dass Sting vielleicht doch nicht der Mentor ist, sondern sich einfach wirklich auf den auch wirklich schönen neuen TNT-Titel abgesehen hat, um den seinen eigenen zu nennen. Das könnte ich mir auch nochmal vorstellen, in einem Cinematic-Match der beiden. Ich muss Ding nicht im Ring sehen, aber warum nicht? Aber auch so Seite an Seite wirken die, glaube ich, auch ganz cool. Klar, irgendwie ein bisschen wie Vater und Sohn, aber also wie der coole Vater mit seinem noch cooleren Sohn, so ein bisschen, oder? So kann man so sagen. Aber ich will nochmal ganz kurz zum Royal Rumble, nochmal ganz kurz, ja, bevor du was dazu sagst. Du sagst keine Zuschauer in der Halle natürlich, weil vorm Fernseher wird auf jeden Fall der Kai sitzen mit seinem großen Seth Rollins Schaumstofffinger.
Und der Chris, der sich auch live anschauen wird sogar, der hat sich einen Tag drauf freigenommen, um sich das von...
Aber der wird nur meckern, der wird da sitzen und meckern, aber Kai wird feiern mit seinem Seth Rollins Outfit, genau, wahrscheinlich sogar.
Also bei Darby und Sting, um hier zurück zum Thema zu kommen, da bin ich ganz bei dir. Ich finde, das baut momentan schön langsam auf und ich bin mir da auch nicht ganz so sicher, ob Sting da immer nur der Retter ist oder ob er sich da irgendwann auf den Titel stürzen wird. Also ich finde auch, man hat hier durchaus schon so ein bisschen Spannungen gesehen in diesem kleinen Standoff, den wir hier dann eben gehabt haben. Was ich hier nochmal ansprechen möchte, ist übrigens, wo man keine Spannung gesehen hat. Shaggy, was war denn das mit Snoop Dogg, bitteschön?
Das war doch geil. Also
der Big Splash?
Ja, der Big Splash sah natürlich nicht so cool aus, aber ich auch kein Rock hat. Aber dass man es gemacht hat und dass er sich das getraut hat, das zu machen, ich finde das schon ganz geil.
Nee.
Klug hat er sich nochmal überlegt, kacke, ich kann das eigentlich nicht. Okay, was mache ich jetzt? Und gut, so schnell konnte er nicht denken. Aber das sah natürlich schon komisch aus. Aber ich finde es trotzdem witzig, dass er das gemacht hat. Ich finde das gar nicht schlimm. Es war auch nach dem Match und das war schon so aufgebaut, dass das ging. Also ich finde das überhaupt nicht schlimm, dass man das gemacht hat. Wirklich nicht. Und wo wir gerade bei coolen Rappern sind, du kannst ja gleich nochmal deine Meinung zu dem Snoop Dogg Dive sagen. Ich finde Max Caster aktuell so unterhaltsam von Acclaimed, der sticht echt irgendwie heraus. Das ist auch so jemand, wo ich sage, boah, der, mit dem kann man in Zukunft auf jeden Fall rechnen. Und ganz witzig auch, wie der redet und rappt. Und auch vor allem gab's ja da den Vergleich irgendwie mit John Cena hat man ja angesprochen. Er hat gemeint, okay, hat er die Young Bucks angesprochen, oder? War das so?
Ich glaube, ja.
Er hat gesagt, okay, wenn ihr mich mit John Cena vergleicht, ihr seid ja auch eher wie so die Rockers, aber beides Marty Jannetty, so. Das war schon irgendwie witzig.
Nee, also das macht er auf jeden Fall sehr, sehr gut. Generell, ich mag generell auch die jungen Teams, die man da jetzt inzwischen hat. Ich finde auch, dass derzeit Private Party so ein bisschen besser irgendwo rüberkommen, dass man da so langsam sie so ein bisschen auch in andere Storylines reingesteckt hat. Acclaimed finde ich auch echt ein starkes neues Team, die gefallen mir auch. Trotzdem muss ich nochmal auf Snoop Dogg eingehen, das tut mir leid. Ich fand ich fand sowohl den Entrance mit Cody fand ich schwierig und diesen Splash dann auf Serpentico, nee.
Ja, nee. Aber, ja, na klar, aber ich sorry, dass ich da nochmal dir widersprechen muss. Vom Wrestling-Standpunkt gesehen, vom Puristen-Wrestling-Standpunkt gesehen oder vom Nerd-Standpunkt, der du ja bist, gesehen, kann ich das absolut nachvollziehen. Aber AEW will ja auch im Mainstream anerkannt werden, das darf man nicht vergessen. Und nach der AEW-Show an dem Abend lief ja auch die erste Folge von The Big Show Show oder wie auch immer diese Show heißt. Diese Casting-Show, wo Snoop Dogg und Cody Rhodes quasi in der Jury sitzen. Und das hat man damit nochmal eine Cross-Promotion gemacht auf dem gleichen Sender. Das gehört einfach auch dazu. Und dass dann so ein Name wie Snoop Dogg, dass er in den Shows auftritt und dass er so ein Splash zeigt, das sorgt auch im Mainstream, in den Mainstream-Media sicherlich auch für Furore. Das wird da angesprochen werden und dann werden noch mehr Leute auf AEW aufmerksam. Ob der Splash jetzt cool aussah oder nicht, das ist tatsächlich zweitrangig.
Ja, aber ich sag's dir ganz ehrlich, das fand ich nicht so geil. Also ich hätte es dann eher cooler gefunden, wenn er da, dann soll er irgendwie so einen krüppeligen Schlag zeigen oder sonst irgendwas. Der Splash sah dann doch einfach sehr, sehr unbeholfen aus.
Aber das hat noch keiner gemacht.
Was?
Das hat noch keiner gemacht.
Ja, das weiß ich nicht. Ich finde, das hätte es nicht gebraucht. Und da sah natürlich auch dann Serpentico sah da nicht besonders gut aus. Und ein Snoop Dogg sah da nicht besonders gut aus. Das muss meiner Meinung nach nicht sein, dass man Celebrities so in dieser Form einsetzt. Das,
also, Serpentico hat Luther an seiner Seite. Der sieht da nicht besonders gut aus. Also,
ich fand's nicht gut. Und ich, da bin ich auch ein bisschen kritischer als du und sag, das hätte es nicht gebraucht. Und das hat auch der Show nicht gut getan. Klar ging das irgendwie, also gerade auch wenn man sich da schaut, was bei Twitter passiert ist, das wurde sehr, sehr oft geteilt, aber die Reaktionen waren dann doch, ich sag's mal ganz vorsichtig, sehr gemischt. Aber ansonsten, wir haben noch die Geschichte natürlich hier mit SCU, mit Christopher Daniels und Kazarian, die dann sich demnächst splitten, falls da nicht irgendwann ein Sieg hier reinkommt. Eine Niederlage, falls sie nicht jedes Match gewinnen, so rum so ein bisschen wie Ric Flair damals, bei der nächsten Niederlage ist es aus. Wie gefällt dir die Geschichte und was erwartest du dir davon? Als letzter Punkt hier in der Schnellfeuerrunde.
Ja, das ist die letzte Geschichte für SCU. Also das wird ja irgendwann so sein, dass die beiden sich trennen. Und Daniels wird vielleicht auch seine Karriere beenden oder zumindest sehr, sehr wenige auftreten. Der ist ja auch schon im gewissen Alter, wo er es auch nicht mehr braucht. Und man hat ja in den letzten Jahren gerade gesehen, der hat da schon ein bisschen abgebaut. Das muss man ja ganz ehrlicherweise sagen. Und Frank Kazarian, der wird nicht im Main Event eingesetzt zukünftig, aber da passiert noch einiges. Ich glaube, mit Scorpio Sky, der aktuell jetzt so gar nicht an der Seite der beiden so gezeigt wird, mit dem hat man noch mehr vor.
Ich hoffe, dass man mit dem noch ein bisschen mehr vorhat, ne? Da warten wir ja auch noch so ein bisschen drauf. Irgendwie, weiß ich nicht, hat man da noch nicht so richtig den Schlüssel gefunden, um ihn da endgültig auch mal in die Top-Region oder auch in Geschichten wirklich reinzupushen.
Ich glaube, ich schätze AEW so ein, dass sie da schon Pläne haben, aber man hat einfach auch nicht die Zeit in den 2 Stunden, die man aktuell zur Verfügung stehen, um den jetzt weiter aufzubauen. Man setzt da eher auf andere Leute im Moment. Scorpio Sky muss einfach warten, bis die Zeit da ist.
Das kann natürlich sein. Ja, schauen wir mal, wie das weitergeht, aber ich sehe es auch ähnlich wie du, dass vielleicht auch dann nun Christopher Daniels eher so in die Agent-Rolle gehen wird. Vielleicht kriegt er auch noch mal irgendwie einen ganz, ganz kurzen Singles-Run dann noch mal nach der Trennung. Und ob die Trennung dann so einvernehmlich funktioniert oder ob es dann eventuell eine Fehde zwischen den beiden Teilnehmern gibt, also Frankie Kazarian und Christopher Daniels, auch das wird sich noch zeigen und vielleicht dann ja, nachdem es ja schon bei Dynamite so ein bisschen angekündigt worden ist, danach eine Niederlage gegen die Young Bucks, ja, habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Also ich finde die Geschichte auch durchaus spannend. Und Shaggy, ich glaube, damit können wir dann hier auch einen Deckel drauf machen, oder?
Ja, lass uns den Deckel drauf machen. Es ist viel passiert in dieser Woche und auch aus dem Grund auch mal am Freitag das Magazin. Sagt ihr noch mal, wie ihr das findet, dass wir das Magazin diesmal am Freitag gesendet haben.
Genau, ob wir das mal häufiger machen sollen, gerade wenn es so besondere Wochen sind. Und wir sind jetzt ja relativ aktuell, was nicht nur Impact angeht, das haben wir ja sehr häufig dann auch mit dabei, aber gerade auch was NXT und AEW angeht, das haben wir ja diesmal ja schon ein bisschen prominenter dann hier gehabt, als das die Wochen davor gewesen ist oder die Ausgaben des Magazins davor. Schreibt uns da gerne mal, ob ihr das gut findet, ob wir das hier und da einfach mal machen sollen, um das Programm ein bisschen aufzulockern und bin da gespannt drauf. Und wenn ihr Bock habt, kommt natürlich auch auf den Discord-Server, wenn ihr es nicht eh schon seid und haut mich da notfalls an, falls ich euch die Supporter-Rolle noch nicht zugewiesen habe.
So. Ja, jetzt wollte ich dir gerade eine Frage stellen, jetzt hast du die wieder. Ich wollte nämlich fragen, wo kann man uns denn neuerdings auch anschreiben? Aber das hast du jetzt schon. Hast du jetzt. Da wollte ich Werbung machen.
Ja, tja, schade, da war ich schneller. Ja, aber in dem Sinne, Shaggy, kann ich hier das Magazin an der Stelle zuklappen, zuschlagen und beiseite legen. Wir hören uns in 2 Wochen wieder bei der nächsten Ausgabe des Magazins. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.